Neckarsulm, so heißt das. Neckarsulm Süd. Alle kommen heute aus Neckarsulm Süd. Wird die Bibelhöhepunkte bringen. 2. Samuel 13 bis 15. Bitte, Bruder Ochs.
Ja, auch im zweiten Bibelbuch, Kapitel 13 bis 15, ist viel Nützliches für den neuzeitlichen Bibelleser zu finden. Es werden unrechte Begierden, verräterische Handlungen und einer Liebe, die nur auf Leidenschaft beruht, beschrieben. Aber auch Intelligenz ohne Demut und Loyalität kann jemand zum Fall bringen, wie es der Bericht zeigt, und zwar im Besonderen aus 2. Samuel Kapitel 15, Vers 31, den wir selbst einmal nachlesen können, wo hier von Ahitophel, einem wichtigen Ratgeber Davids, die Rede ist. Ein weiteres positives Beispiel zeigt sich aber auch im Handeln eines treuen Mannes zur Zeit Davids. Es ist hier von Ittai, einem Gatiter, einem treuen Gefolgsmann von David, die Rede. Selbst als David in die Wildnis geflohen war, aus Angst vor seinem Sohn Absalom, der sich als König ausrufen ließ und David töten wollte, wollte dieser ihn nicht verlassen. Die Frage dazu wäre, was können wir aus dem Verhältnis zwischen Ittai, dem Gatiter, und König David lernen? Nun, Ittai und David konnten sich über die alte Feindschaft zwischen den Israeliten und den Philistern hinwegsehen. Ittai sah in David einen Mann, der Jehova liebte und wirklich viele gute Eigenschaften hatte. Selbst als David Ittai eindringlich bewegen wollte, umzukehren, sagte dieser in 2. Samuel Kapitel 15, Vers 21 folgendes, und wir wollen den Text einmal lesen. So war Jehova lebt und so war mein Herr und König lebt, an dem Ort, wo mein Herr und König sein wird, ob zum Tode oder zum Leben, dort wird auch dein Knecht sein. David schätzte diese Einstellung und belohnte ihn, indem er ihn später als Obersten über ein Drittel seines Heeres setzte. Auch wir sollten uns anstrengen, uns nicht durch Unterschiede in Kultur, Hautfarbe oder Herkunft den Blick auf gute Eigenschaften in andere verstellen zu lassen. Aus der Bindung zwischen David und Ittai wird deutlich, dass sich solche Schranken überwinden lassen, wenn man Jehova kennen und lieben lernt. Denn solch eine ausschließliche Ergebenheit gegenüber treuen Dienern Jehovas und seinem Volk wurde immer von Jehova belohnt. Ja, Ittai war wirklich solch ein treuer Gefährte. Mit dem Beispiel Ittais vor Augen können wir uns fragen, wie weit bin ich bereit zu gehen, um meine Loyalität unter Beweis zu stellen? Nun, auch Familienvätern kann Ittais Beispiel der Loyalität zu denken geben. Ittais Treue zu David und seiner Entscheidung, dem von Gott gesalbten König zu folgen, wirkte sich ja auch auf seine Männer gut aus. Und genauso wirken sich Entscheidungen, die das Familienoberhaupt trifft, um die wahre Anbetung zu unterstützen, auf die ganze Familie positiv aus und können durchaus zur Folge haben, dass man vorübergehende Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen muss. Aber uns wird versichert, mit einem loyal Gesinnten wirst du, Jehova, loyal handeln, nach Psalm 18, Vers 25. Einige Brüder und Schwestern haben sich nun über verschiedene Punkte aus 2. Samuel, Kapitel 13 bis 15, Gedanken gemacht. Und wir wollen einmal hören, was sie uns zu sagen haben. Bitte, Schwester Wolf.
Absalom nahm sich persönlich viel zu wichtig. Es liefen zum Beispiel 50 Läufer vor ihm her, die ihn ankündigen sollten. Er hatte sogar zugelassen, dass man sich vor ihm niederbeugte und ihn küsste. Im Kapitel 15 im Bibelbericht wird sogar gesagt, dass er das Herz der Männer Israels fortwährend stahl. Jehova beeindruckt solch ein Handeln nicht. Er sieht den Demütigen und demjenigen, der bescheiden wandelt.
Danke, Schwester Hollei.
Christinnen, denen wie Tamar durch einen Sexualtäter schwere emotionale Wunden zugefügt wurden, dürfen davon überzeugt sein, dass Jehova volles Verständnis hat für ihren Schmerz. Im Psalm 34, Vers 18 wird ihnen zugesichert, Jehova ist nahe denen, die gebrochenen Herzen sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er.
Okay, Schwester Koch.
Nach 2. Samuel 14, Vers 25 war Absalom der schönste Mann in Israel. Führte diese Schönheit dazu, dass man sich zu ihm hingezogen fühlte? Nein, er war arrogant, selbstsüchtig und verriet sogar seinen Vater, was zu seinem Tod führte. Wie viel besser und länger hätte sein Leben sein können, wenn er, wie Sprüche Kapitel 4, Vers 7 und 9 sagt, Weisheit und Verständnis erworben hätte, denn diese sind eine Krone der Schönheit auch für uns.
Danke, Bruder Fiebig.
Die Worte in 2. Samuel 14, Vers 11, so wahr Jehova lebt, kein einziges Haar deines Sohnes wird zur Erde fallen, war eine Garantie für absoluten Schutz und völlige Sicherheit. Eine ähnliche Bedeutung lag auch den Worten Jesu zugrunde, mit denen er seinen Jüngern zeigte, wie Gott für sie sorgt. Jesus sagte, sogar die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Damals wie heute ist es eine Zusicherung an uns, dass Jehova für uns da ist und uns nicht vergisst.
Schwester Fiebig.
In 2. Samuel 15,1-4 erfahren wir, wie Absalom mit höchster Geschicklichkeit großes Interesse am öffentlichen Wohl vortäuscht. Allerdings war Absalom nicht an den Unterdrückten interessiert, sondern nur an sich selbst. Das sollte für Christen eine Warnung sein. In der Versammlung zum Beispiel darf sich niemand wegen seiner Fähigkeiten hervorheben oder versuchen, über andere zu herrschen. Denn Stolz und falscher Ehrgeiz haben in Gottes Organisation keinen Platz.
Schwester Debla.
2. Samuel 13, Vers 17 zeigt uns, wie schnell sich erotische Liebe in Hass verwandeln kann. Nachdem Amnon seine Halbschwester vergewaltigt hatte, ließ er sie durch seinen Diener hinauswerfen. Wahrscheinlich wurde er sich bei ihrem Anblick bewusst, was für eine Abscheulichkeit er begangen hatte. Aus dieser Begebenheit lernen wir, dass wir, bevor wir irgendetwas tun, genau überlegen sollten, welche Auswirkungen unser Tun hat.
Danke, Schwester Schwen.
König David sah sich gezwungen, aus Jerusalem zu fliehen. Dennoch setzte er sein volles Vertrauen auf Jehova. In Kapitel 15, Vers 25 sagte David, wenn ich Gunst finden werde in den Augen Jehovas, so wird er mich bestimmt zurückbringen. Wie David sollten auch wir nicht der Menschenfurcht nachgeben. Ungeachtet dessen, was böse Menschen tun mögen, wird Jehova sein Volk nicht verlassen. Mögen auch wir Jehova weiterhin die Rettung zuschreiben.
Danke, Bruder Schwen.
In 2. Samuel 13, Vers 3 wird Jonadab als ein sehr weiser Mann bezeichnet. Leider hatte der Rat, den er Davids Sohn Amnon gab, verheerende Folgen. Jehova jedoch kennt von Anfang an den Ausgang einer Sache. Zu Recht ließ er niederschreiben, dass die Überlegungen der Weisen nichtig sind. Wir lernen daraus, dass wir so weise sein wollen, uns mehr auf die Weisheit Jehovas zu verlassen, als auf die Weisheit von Menschen.
Danke. Schwester Hild.
Wie von dem Propheten Nathan vorhergesagt, hatte die Sünde mit Bathseba schwere Folgen für das ganze Leben von David. Es wurde von den familiären Tragödien überschattet. David musste sogar vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen. Davids Lebensgeschichte lehrt mich, wie wichtig es ist, Jehovas Maßstäbe für Gut und Böse anzunehmen und danach zu leben.
Schwester Ochs.
Aus 2. Samuel 15, 21 haben wir schon von der Einstellung Ittais und seiner Loyalität gegenüber Jehova gegenüber David gehört. David mag dabei in den Sinn gekommen sein, dass seine Urgroßmutter Ruth einst etwas ganz Ähnliches sagte. Tief gerührt von Ittais Worten erlaubte David ihm, das Kidron-Tal zu überqueren. Dass Jehova den Bericht über Ittai in sein inspiriertes Wort aufnehmen ließ, beweist, dass er solch ein loyales Verhalten bewusst wahrnimmt und auch belohnt.
Danke, Schwester Gratsch.
Als David im Kapitel 13, Vers 30 und 31 die Falschmeldung erreichte, alle seine Söhne seien ermordet worden, zerriss er voller Trauer seine Kleider. Treue Männer wie Hiob und Jeremia hatten auch Trauerzeiten, jedoch unterdrückten sie ihre Gefühle nicht. Wir sollten unsere Trauer daher auch zum Ausdruck bringen und nicht unterdrücken. Es ist deshalb nicht ratsam für uns, sich von anderen Menschen abzusondern, sondern sich von unseren Mitbrüdern trösten zu lassen.
Danke, Bruder Gratsch.
Vers 25 im Kapitel 14 beschreibt die auffallende Schönheit von Absalom. Absalom wurde aber stolz, ehrgeizig und hinterlistig. Er wollte den Königsthron seines Vaters David an sich reißen. Später vergewaltigte er sogar die Nebenfrauen seines Vaters David. Die Nutzanwendung für uns: Es ist zwar nicht verkehrt, gut aussehen zu wollen, doch weit wichtiger als die Optik ist es, danach zu streben, Eigenschaften und Taten hervorzubringen, die für Jehova annehmbar sind.
Ja, vielen Dank, ihr Lieben, für eure aufbauenden Kommentare.
Perfekter kann man es nicht machen. Bruder Ochs hat gebraucht 3 Minuten 45 Sekunden und alle Antwortgeber blieben unter 30 Sekunden und ihr wart fertig nach 10 Minuten 00. Ja, perfekter geht's nicht. Ne? Wenn das vor Ort nur halb so gut klappen könnte. Ja. Aber wie gesagt, 30 Sekunden ist ja so eine kurze Zeit. Nicht? Manchmal fängt man erst bei 30 Sekunden an, sich mit der Antwort zu beschäftigen. Nicht? Gut. Also nochmal ganz kurz, was der Bruder Ochs als Höhepunkt herausgestellt hat. Was können wir aus dem Verhältnis zwischen Ittai, dem Gatiter, und König David lernen? Ittai und David konnten über die alte Feindschaft zwischen den Israeliten und den Philistern hinwegsehen. Ittai sah in David einen Mann, der Jehova liebte und viele gute Eigenschaften hatte. David schätzte Ittai so sehr, dass er ihn über ein Drittel seiner Streitkräfte setzte. Wir strengen uns genauso an, uns von Unterschieden in Kultur, Hautfarbe oder Herkunft nicht beeinflussen zu lassen, sondern die guten Eigenschaften anderer anzuerkennen. So oder ähnlich eine gute Antwort. Bruder Marius Jacobi aus, wie gesagt, ne, Neckar, Sulm, Süd, liest 2. Samuel 13, die Verse 23 bis 33. Bitte, Bruder Jacobi.
Und es geschah nach 2 vollen Jahren, dass Absalom dann Schafschere in Baal-Hazor hatte, das dicht bei Ephraim ist. Und Absalom ging daran, alle Söhne des Königs einzuladen. So kam Absalom zum König herein und sprach: Sieh nun, dein Knecht hat die Schafscherer. Mögen bitte der König und auch seine Diener mit deinem Knecht hingehen. Aber der König sagte zu Absalom: Nein, mein Sohn, wir wollen doch nicht alle hingehen, damit wir dir nicht zur Last fallen. Obwohl er weiter in ihn drang, wollte er nicht gehen, sondern segnete ihn. Schließlich sprach Absalom: Wenn nicht du, so lass bitte Amnon, meinen Bruder, mit uns gehen. Darauf sagte der König zu ihm: Warum sollte er mit dir gehen? Und Absalom begann in ihn zu dringen, sodass er Amnon und alle Söhne des Königs mit ihm sandte. Dann gebot Absalom seinen Bediensteten, indem er sprach: Seht bitte zu, sobald Amnons Herz vom Wein in froher Stimmung ist und ich gewiss zu euch sagen werde, schlagt Amnon nieder, dass ihr ihn dann bestimmt zu Tode bringt. Fürchtet euch nicht, habe nicht ich selbst es euch geboten? Seid stark und erweist euch als tapfere Männer. Und Absaloms Bedienstete gingen daran, mit Amnon so zu tun, wie es Absalom geboten hatte. Und alle anderen Söhne des Königs begannen sich zu erheben und jeder sein Maultier zu besteigen und die Flucht zu ergreifen. Und es geschah, während sie unterwegs waren, dass der Bericht David erreichte und lautete: Absalom hat alle Söhne des Königs niedergeschlagen und keiner von ihnen ist übrig geblieben. Da stand der König auf und zerriss seine Kleider und legte sich auf die Erde, und alle seine Diener standen mit zerrissenen Kleidern dabei. Jonadab jedoch, der Sohn Schimeas, des Bruders Davids, antwortete und sprach: Mein Herr, denke nicht, dass sie alle jungen Männer die Söhne des Königs zu Tode gebracht haben, denn Amnon allein ist gestorben. Denn auf den Befehl Absaloms hin ist es geschehen als etwas, was seit dem Tag bestimmt ist, an dem er seine Schwester Tamar erniedrigt hat. Und nun möge mein Herr und König das Wort nicht zu Herzen nehmen, das besagt, alle Söhne des Königs sind gestorben, sondern Amnon allein ist es, der gestorben ist.
Ich habe so vor mich hingemurmelt: Gut gemacht. Warum gut gemacht? Du hast etwas geschafft, was man auf der Bühne ganz selten schafft. Du hast die Verse gelesen, ohne einen Fehler zu machen. Obwohl du, ich habe gedacht, Junge, hat der ein Tempo drauf, der junge Mann. Der muss doch irgendwie sich ver... Aber nein, nein, jedes Wort hat gestimmt. Aber du hattest heute Modulation und das war, man hat richtig gemerkt, du hast natürlich auch einen tollen Lesestoff gehabt, so mit so Zwischenzeilen und dann wörtliche Rede, aber man hat richtig gemerkt, nicht? Du hast versucht, also den Absalom, schlag sie nieder, so, war richtig so Energie bei dir drin. Und es wird auch hier gesagt, variiere die Lautstärke, verändere Sprechtempo, variiere die Tonhöhe. Also so wie du es vorgelesen hast, hat es mir richtig Freude gemacht. Das ist übrigens einer der schwierigsten Punkte in Modulation, aber ich finde, also den hast du gut gemacht, junger Mann. Weiter so. Wir kommen zur Aufgabe der Schwestern, Schwester Gudrun Opowski mit ihrer Partnerin Melanie Lück. Das Thema dürfen bei der Anbetung des wahren Gottes Bilder als Andachtshilfe gebraucht werden. Und der Rahmen, Schwester Opowski macht einen Rückbesuch bei einer Frau, die den Sondervortrag gehört hat. Bitte.
Guten Morgen, Frau Lück. Das ist ja schön, dass Sie zu Hause sind. Dann kann ich Ihnen ja gleich sagen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass Sie zum Sondervortrag gekommen sind. Wie hat es Ihnen denn gefallen?
Oh, das hat mir sehr gut gefallen. Es waren alle sehr freundlich und nett. Aber etwas ist mir aufgefallen. Ja, das hat mich richtig gestört.
Na, da bin ich ja gespannt. Was denn?
Keine Bilder, keine Kreuze. Es ist zwar alles sauber und hell, aber irgendwie habe ich mich gefühlt wie in der Schule. Warum ist das bei Ihnen so?
Frau Lück, ich würde Ihnen gerne zeigen, was der Herr Jesus zur wahren Anbetung gesagt hat. Möchten Sie Ihre Heilige Schrift auch kurz holen?
Ach, ich habe nicht so viel Zeit. Lesen Sie ruhig aus Ihrer Bibel.
Hier in Johannes Kapitel 4 lesen wir seine eigenen Worte. Dennoch kommt die Stunde und sie ist jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater mit Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn in der Tat, der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen ihn mit Geist und Wahrheit anbeten. Frau Lück, wir müssen also Gott mit Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt, wer bei der Anbetung auf Bilder als Andachtshilfe angewiesen ist, betet Gott nicht mit Geist oder im Geist an, sondern ist von dem abhängig, was er mit seinen Augen sehen kann. Dann lesen wir hier auch, Gott ist ein Geist, also eine Geistperson, die wir in Wahrheit anbeten sollen. Wie könnte man das aber, wenn man sich Gott durch ein Bild nahen würde, das gar nicht der Wahrheit entspricht?
Aber die Bilder und die Kreuze bringen doch erst die richtige Stimmung. Und einige sehen sehr schön aus und sind reinste Kunstwerke.
Wie die Griechen in Athen.
Wie bitte?
Ach, ich dachte gerade an den Apostel Paulus, der war in Athen. Und die Menschen dort hatten auch viele kunstvolle Statuen für ihre Anbetung. Aber Paulus sagte zu ihnen Folgendes, das können Sie hier in Vers 29 einmal lesen.
Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollten wir nicht meinen, das göttliche Wesen sei gleich dem Gold oder Silber oder Stein, gleich einem Gebilde der Kunst und Findigkeit des Menschen.
Ja, Frau Lück, selbst das beeindruckendste Bild oder die kunstvollste Statue reichen nicht im Entferntesten an die Herrlichkeit Gottes heran. Der Prophet Jesaja stellte folgende Frage dazu. Mit wem könnt ihr Gott vergleichen und welches Gleichnis könnt ihr ihm an seine Seite stellen?
Ach so, von der Warte aus habe ich das noch nicht gesehen.
Frau Lück, stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Sie haben Ihr Leben lang hart gearbeitet. Sie haben Ihren Kindern ein wunderschönes Haus gebaut mit einem riesigen großen Garten darum. Sie haben Ihre ganze Kraft, Ihre Ideen und Ihre ganze Liebe da reingelegt. Die Kinder ziehen jetzt dort ein, lassen sich's gut gehen und der Dank an Sie. Mitten im Garten stellen die Kinder eine große, wunderschöne Figur auf, vor der sie regelmäßig Blumen aus Dankbarkeit hinlegen. Sie freuen sich und tanzen vielleicht sogar vor ihr. Und Sie, die eigentliche großzügige Geberin, werden total vergessen. Wie fühlen Sie sich jetzt?
Das ist aber beleidigend. Ich verstehe schon, was Sie mir sagen wollen. Es ist auch für Gott so. Er empfindet so, es beleidigt ihn.
Das haben Sie sehr gut verstanden. Und da sehen wir auch die große Gefahr, solche Anbetungshilfen bringen uns unserem Schöpfer nicht näher, sondern sie trennen uns von ihm. Es ist interessant, was Jehova, das ist der Name von Gott, auch Ihnen persönlich sagt. Hier in Kapitel 42, Vers 8, können Sie das selber einmal lesen.
Ich bin Jehova, das ist mein Name, und keinem sonst werde ich meine eigene Herrlichkeit geben, noch meinen Lobpreis gehauenen Bildern. Das ist deutlich.
Frau Lück, ich würde Ihnen sehr gerne anhand weiterer biblischer Gespräche zeigen, wie man sich Gott auch ohne sichtbare Hilfe nahen und ihn mit Geist und Wahrheit anbeten kann. Vielleicht passt es Ihnen nächste Woche wieder um die gleiche Zeit. Bestimmt werden Sie Freude daran haben, Ihre Heilige Schrift in diesem Punkt besser kennenzulernen.
Ach, kommen Sie ruhig vorbei. Bis dahin habe ich bestimmt noch ein paar weitere Fragen.
Das ist schön. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch diesen Einladungszettel geben. Da finden Sie die Themen, die jeden Sonntag bei uns in der Versammlung anhand der Bibel betrachtet werden. Wäre schön, wenn Sie auch kommen würden.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Ein Lob möchte ich gleich zu Anfang loswerden. Eine Aufgabe auf dem Kreiskongress im Stehen zu machen, erfordert Mut. Denn die Knie sind vielleicht auch ein bisschen weich. Aber das hat mich gefreut, weil es ist immer schön, weil ein großer Teil unseres Dienstes ist ja im Stehen. Deswegen ist es auch gut, wenn man mal so eine Aufgabe im Stehen macht. Das ist ja theokratische Predigtdienstschule. Und ihr habt auch eine schicke Bühnenkleidung gehabt. Sehr passend. So ein Muster für die Schwestern. Du hattest Bibeltexte korrekt anwenden. Und du hattest ja das Unterredungsbuch als Grundlage. Und du hast die Texte auch dort herausgenommen. Und du hast einen Punkt Seite 155 gut erfüllt. In der Regel müssen die Schlüsselwörter herausgearbeitet werden. Man muss die sinntragenden Wörter wiederholen. Das hast du gemacht, speziell mit dem ersten Text. Da hast du sehr deutlich diesen Gedanken mit dem Gott ist ein Geist, mit Geist anbeten. Und das ist an sich der entscheidende Punkt, dass man die Bibel für sich selber sprechen lässt und die Worte, die sinntragend, erklärend sind, nicht alles klar, sondern alles klar, wenn man es erklärt hat. Insofern hast du es fein gemacht. Dankeschön. Bruder Bastian Proch, sein Thema lautet, warum wir von der Welt nicht vollen Gebrauch machen sollten, ein freies Thema, wir sind gespannt.
Rom, 27 vor Christus, der römische Frieden hat begonnen. Es gilt als eine der größten Belohnungen, die römische Staatsbürgerschaft zu haben. Obwohl die Römer fanatische Nationalisten waren und Weihrauch für den Kaiser opferten, galt jeder, der sich nicht daran beteiligte, der diese Herrschaft nicht unterstützte, als Tor oder Narr. Heute? Von dieser Herrschaft ist nicht mehr viel übrig, sie gilt als Geschichte. Und diese Vergänglichkeit hat Paulus zu einem Vergleich gebracht, den wir gerne gemeinsam betrachten dürfen. In 1. Korinther 7, die Verse 29 und 31. Während früher die Herrschaften noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte andauernden, sind sie heute oft so schnell beendet, wie die Kugel eines Attentäters ein Staatsoberhaupt trifft. Der Vergleich von Paulus ist sehr passend. Wir lesen 1. Korinther 7, den Vers 29 und 31. Übrigens sage ich dies, Brüder, die verbleibende Zeit ist verkürzt. Fortan seien die, Vers 31, die von der Welt Gebrauch machen, wie solche, die nicht vollen Gebrauch von ihr machen, denn die Szene dieser Welt wechselt. Paulus vergleicht diese Welt mit einer Theaterbühne. Berühmtheiten aus Kultur, Religion und Sport spielen ihre Rolle, werden unterstützt, aber schon im nächsten Moment wechselt die Szene und alles gehört der Vergangenheit an. Seine Nutzanwendung für uns? Nun, ähnlich wie sie Jesus formulierte, wir sollten uns keine Schätze auf der Erde aufhäufen, wo Motte und Rost sie verzehren. Natürlich können wir uns dieser Welt nicht völlig entziehen. Kosmos steht hier im Urtext und bedeutet die menschliche Gesellschaft als Ganzes. Das heißt auch nur, um unsere alltäglichen Bedürfnisse zu befriedigen, machen wir Gebrauch von dieser Welt. Aber wir sollten eher den Zuschauern dieses Schauspiels gleichen und keinen vollen Gebrauch von der Welt machen, denn die Szene dieser Welt wechselt. Es ist etwas Vergängliches. Stattdessen Jesus führte fort, häuft euch vielmehr Schätze im Himmel auf, wo weder Motte noch Rost sie verzehren. Die Herrschaft Gottes ist etwas Ewiges und die Freundschaft zu ihm sollte den Mittelpunkt in unserem Leben darstellen. Denn der Segen Jehovas, dieser macht reich und keinen Schmerz fügt er hinzu. Wenn wir diese Freundschaft zum Mittelpunkt machen, dann werden wir, die wir Gebrauch von der Welt machen, wie solche sein, die keinen vollen Gebrauch von der Welt machen. Sind wir jetzt passive Zuschauer bei diesem Schauspiel? Nun, dann hätten wir unendlich viel Zeit. Aber was haben wir gelesen in 1. Korinther 7, Vers 29? Wir schauen nochmal rein. Übrigens sage ich dies, Brüder, die verbleibende Zeit ist verkürzt. Fortan seien die, die Gebrauch von der Welt machen, wie solche, die keinen vollen Gebrauch von der Welt machen. Ja, wir haben etwas zu tun. Wir haben eine Aufgabe als Zuschauer. Wir haben einen Predigt- und Lehrauftrag von Jesus Christus bekommen. Und diesen sollten wir ernst nehmen. Und dafür ist die verbleibende Zeit verkürzt. Daher sollten wir keinen vollen Gebrauch von der Welt machen, sondern diesen Lehrauftrag erfüllen. Behalten wir die drei Punkte immer in Erinnerung. Die Szene dieser Welt wechselt. Es lohnt sich nicht, vollen Gebrauch von der Welt zu machen. Die Freundschaft zu Jehova sollte der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Und die verbleibende Zeit ist verkürzt. Erfüllen wir unseren Predigt- und Lehrauftrag. Dann werden wir, die wir Gebrauch von der Welt machen, keinen vollen Gebrauch von der Welt machen. Und uns wird eine sehr große Ehre zuteil. Wir werden Staatsbürger, Staatsbürger einer paradiesischen Garten Eden.
Danke. Mir hat gefallen, dass du ein Konzept hattest, das es dir ermöglichte, das Ganze in freier Rede darzubieten. Das ist aber der nächste Punkt, nachdem den du hast. Du hattest heute die logische Anordnung des Stoffes und es heißt hier in unserem Buch auf der Seite 173, überschüttest du die Zuhörer mit zu viel Stoff, kannst du dein Ziel leicht verfehlen. An einige gut entwickelte Hauptgedanken wird man sich eher erinnern, als an eine Vielzahl von Gedanken, die einfach nur heruntergerasselt werden. So steht es im Buch drin. Und ich dachte da so bei daran, wenn man einen Koffer packt, sollte man nur so viel reinpacken, dass man ihn auch zukriegt. Und bei dir war es so gewesen, du hast nicht zu viel in die Ansprache hineingepackt. Du hast nochmal 1, 2, 3, also hast uns an die wichtigen Hauptpunkte erinnert und hast auch eine logische Verbindungslinie zwischen diesen Punkten gefunden. Das hast du gut gemacht. Herzlichen Dank. Alle waren super pünktlich. Darum sind wir super pünktlich. Wir sind nämlich 5 Minuten vor der Zeit fertig. Das ist gut so. Und deswegen die Erinnerung.